Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Das Bankgeheimnis im Inland. Justizministerin Wittmer-Schlumpf möchte neue Regeln. Reaktionen aus den Parteien. Dann Hoffnungsschimmer im Sudan. Waffenstillstand und Friedensverhandlungen scheinen plötzlich möglich. Anlauf zur Vermittlung. Eine Delegation des Europarats reist nach Albanien. Bericht über eine schwierige Mission. Doppel-Doppel. Skisprungtalent und Goldsammler Simon Ammann einst und jetzt. Und von Steinway 109 zu Steinway 245 oder der Klangfänger der Superlative. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst jetzt aber Christoph Studer. Er hat die Nachrichten des Tages.
Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf stellt das Bankgeheimnis auch in der Schweiz in Frage. Die Zeit sei reif, über die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug auch im Inland zu diskutieren, sagte sie gegenüber der NZZ am Sonntag. Evelyn Wittmer-Schlumpf fragt sich, ob der Unterschied zwischen Steuerbetrug und schwerer Steuerhinterziehung in der Schweiz noch aufrechterhalten werden könne, wenn die Unterscheidung gegenüber dem Ausland falle. Es sei aber völlig offen, wie eine neue Regelung umgesetzt werden könnte. Sie denke auch nicht an Steuerhinterziehung aus Nachlässigkeit. Es gehe vielmehr um die absichtliche wiederholte Hinterziehung von großen Beträgen. Die Fluggesellschaft Swiss bereitet sich auf den bevorstehenden Streik der Lufthansa-Piloten vor. Sollten diese ihre Arbeit wie geplant niederlegen, stellt die Swiss ab morgen früh zusätzliche Kapazitäten für Flüge von und nach Deutschland zur Verfügung. So plant die Swiss laut einem Sprecher den Einsatz größerer Flugzeuge. Die Piloten der Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa haben zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Dieser soll um Mitternacht beginnen und bis Donnerstagabend dauern. Die Lufthansa-Piloten fordern insbesondere eine umfassende Garantie für ihre Arbeitsplätze. Bei drei Unfällen auf Schweizer Autobahnen und Schnellstraßen sind am Morgen drei Fußgänger ums Leben gekommen. Der erste Unfall ereignete sich auf der Autobahn bei Glattfelden. Dort wurde ein 18-Jähriger von einem Auto erfasst und getötet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Später starb auf der Autobahn zwischen Yverdon-les-Bains und Neuenburg ein 20-jähriger Mann, nachdem er von einem Personenwagen erfasst worden war. Schließlich kam im Tessin ein 63-jähriger Mann ums Leben, als er auf der Monteceneri-Kantonstrasse zu Fuß unterwegs war. Schlammlawinen und Sturzfluten haben auf Madeira mindestens 40 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 120 weitere wurden verletzt. Etliche Menschen werden noch vermisst. Das Unwetter gestern Samstag hinterließ im Süden der Ferieninsel, die zu Portugal gehört, eine Spur der Verwüstung. Etwa 250 Personen sind obdachlos. Besonders schwer betroffen ist die Hauptstadt Funchal. Nach Behördenangaben war es das schwerste Unwetter auf Madeira seit fast 20 Jahren. Portugal entsandte Rettungstaucher, Ärzte und Bergungsspezialisten. Madeira liegt rund 700 Kilometer westlich der marokkanischen Küste im Atlantik. Im kriegsversehrten afrikanischen Land Sudan wächst die Hoffnung auf einen dauerhaften Waffenstillstand. Die größte Rebellenorganisation und die Regierung hätten sich auf Friedensverhandlungen geeinigt, melden die Rebellen. Der Präsident des Nachbarlandes Tschad, Idriss Deby, bestätigte das Abkommen. In der sudanesischen Region Darfur tobt seit 2003 ein Krieg zwischen islamistischen Rebellen und sudanesischen Regierungstruppen. Auch das Nachbarland Tschad hat sich mehrfach in den Konflikt eingeschaltet. Bisher sind dabei mehr als 300.000 Menschen ums Leben gekommen. Im Norden Russlands haben mehr als 1.500 Menschen gegen die stetig steigenden Kosten für alles Lebensnotwendige protestiert. Außerdem hätten die Demonstranten den Rücktritt von Regierungschef Wladimir Putin gefordert, teilte die Polizei mit. Die Proteste seien von der Kommunistischen Partei und Gewerkschaften organisiert worden. In Kanada stehen am Abend weitere Medaillenentscheidungen an, doch zuvor ein Blick auf die Schweizer Fußballmeisterschaft, wo heute 3 Spiele ausgetragen wurden. Rachel Mürit.
Leader Ibe kann seine Führung mit 4 Punkten Vorsprung auf den FC Basel halten. In St. Gallen gewinnen die Berner mit 2:1. Dies ohne Topscorer Sedu Dumbia, der krankheitshalber ausfiel. Für die beiden Berner Tore sorgte dieses Mal Alberto Regazzoni. Der Tabellendritte FC Luzern gewinnt sein Spiel gegen Bellinzona ebenfalls mit 2:1. Und im dritten Spiel trennen sich Sion und Xamax 1:1 unentschieden. Der Tennisspieler Roger Federer muss wegen einer Lungeninfektion auf das ATP-Turnier in Dubai nächste Woche verzichten. Er müsse mindestens 2 Wochen pausieren, sagte Federer in Dubai. Ob er für das nächste Turnier in Indian Wells Mitte März wieder fit sei, könne er noch nicht sagen. Bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver gibt es in wenigen Minuten eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt wird die Sportart Skicross ausgetragen. Als Schweizer Medaillenhoffnung gilt Mike Schwied, der Weltcup-Leader. Und in gut 20 Minuten starten die Skifahrer zur Superkombination. Sie beginnen mit der Abfahrt.
Rachel Mürit. Das Wetter. Am Abend ziehen Wolken auf und in der Nacht fällt lokal etwas Regen, oberhalb von 500 bis 1000 Metern Schnee. Morgen Montag ist es im Norden mit Föhn oft sonnig, im Süden und in Juranähe fällt am Vormittag noch etwas Regen, am Nachmittag gibt es größere Aufhellungen bei 8 bis 14 Grad. Am Dienstag lässt der Föhn nach und es ist in der ganzen Schweiz wechselnd bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter, die Temperaturen liegen bei 9 Grad, mit Föhn gibt es rund 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Die wichtigsten Meldungen in Kürze. In Graubünden bleibt die Hauptstrasse zwischen Grüsch und Küblis weiterhin gesperrt. Dann Stau oder stockender Verkehr auf der A13 zwischen Zitzers und Mainfeld, in der Region Walen und Zürichsee, auf der A3 Richtung Zürich zwischen Mühlehorn und Wesen sowie zwischen Reichenburg und Lachen. Und auf der A53 zwischen Eschenbach und Jona. Dann in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen, im Berner Oberland auf der A8 zwischen Wilderswil und Leissigen und auf der Hauptstrasse zwischen Frutigen und Reichenbach.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Ab 19 Uhr steht auch ein Podcast der Sendung bereit im Internet unter drs.ch. Mit diesen Themen geht es hier weiter. Klare Worte der Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpfs Vorstellungen zum Bankgeheimnis im Inland und wie das ankommt. Dann ein runder Tisch mit lauter Ecken. In Albanien scheint ein politischer Kompromiss fast unmöglich. Und plötzlich ist die Rede von Frieden. Hat der sudanesische Präsident etwa Kreide geschluckt? Weiter, ein Leichtgewicht hat schwer was drauf, wie Skispringer Simon Ammann dran geblieben ist. Und Flügel zum Zweiten. Stimmschleifer Stefan Knüpfer bringt Töne zum Atmen. Pianomania. Schließlich die Sendung International zwischen Orient und Europa. Welchen Weg wählt die Türkei? Eine Spurensicherung in unserer Wochensendung gleich nach dem Echo der Zeit um 6:30 auf DRS1. An den Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis aus dem Ausland haben wir uns schon beinahe gewöhnt, aber jetzt kommt auch derjenige aus der Schweiz selbst. Und er hat ganz schön Gewicht, denn Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf persönlich macht sich dafür stark, nicht nur gegenüber ausländischen Behörden, sondern auch im Inland auf die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu verzichten. Der Vorschlag findet bei Finanzpolitikern zwar Gehör, doch ob er eine politische Mehrheit findet? Inlandredaktor Freddy Gasser hat nachgefragt.
Die Zeit sei reif, auch im Inland über die Aufhebung des Unterschiedes zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu diskutieren. Dies sagte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf gegenüber der NZZ am Sonntag. Vor allem schwere Steuerhinterziehung müsse künftig nicht nur gegenüber dem Ausland, sondern auch hier in der Schweiz strafbar werden. Damit wolle sie insbesondere erreichen, dass nicht die kantonalen Steuerbehörden gegenüber ausländischen diskriminiert würden. Damit lege die Justizministerin den Finger auf den richtigen wunden Punkt, sagt SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Es kann nämlich nicht sein, dass in Zukunft ausländische Steuerbehörden Zugriff auf Bankdaten erhalten, wenn sie einem Steuerhinterzieher auf der Spur sind, und dass man diese Möglichkeit den kantonalen Steuerbehörden verweigert.
Deswegen finde sie diesen Vorschlag prüfenswert und auch umsetzbar. Doch Bundesrätin Wittmer-Schlumpf punktet nicht nur bei den Linken, sogar bei den Freisinnigen findet sie Gehör, etwa beim Aargauer Nationalrat und Finanzpolitiker Philipp Müller. Allerdings pocht er auf klare Kriterien, wie sie die Justizministerin fordert, die mit 100.000 Franken relativ hohe Grenze des Deliktbetrages, eine klare Deliktabsicht und die Tatsache wiederholter Steuerhinterziehung. Es dürfe schlicht nicht sein,
dass es nicht den kleinen Mann von der Straße sozusagen erwischt und dieser straffällig wird, wenn er irgendeinen kleineren Betrag vergisst oder eine chaotische Buchhaltung vorgelegt wird. Diese Leute dürfen nicht kriminalisiert werden.
Darin stimmt Müller sogar sein Parteipräsident Fulvio Pelli zu. In Steuerfragen sonst ein dezidierter Kritiker erweiterter Kompetenzen für die Behörden. Wobei er, Pelli, betone, die schweren Fälle von Steuerhinterziehung würden ja heute schon verfolgt. Insofern sei Wittmer-Schlumpfs Idee auch nicht wirklich neu. Noch stärker relativiert Nationalrat Pirmin Bischof von der CVP den Vorstoß der Justizministerin. Insbesondere stoße er sich an dem Argument, die Kantone wären künftig diskriminiert, wenn ausländische Steuerbehörden mehr Bankinformationen erhalten würden als die kantonalen Steuerämter.
Denn es waren ja gerade die Kantone, die die schwere Steuerhinterziehung nicht gleich schwer geahndet haben wie der Bund. Als der Bund und der Bundesrat Stich die Verschärfung der Bestrafung von schwerer Steuerhinterziehung eingeführt hatte, haben gerade die Kantone eben nicht nachgezogen.
Zustimmung für Evelyn Wittmer-Schlumpf, also von links und Teilen der FDP, große Fragezeichen von der CVP und vollends auf Unverständnis stößt sie bei ihren einstigen Parteikollegen. So betont SVP-Nationalrat Hans Kaufmann:
Schon der Zeitpunkt ist schlecht, jetzt wo man auch Doppelbesteuerungsabkommen in Verhandlung hat, wieder neue Rechtsunsicherheit zu streuen.
Und überhaupt sei für die SVP klar, eine Aufweichung der Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung werde man nicht akzeptieren. Dagegen werde sich die SVP mit allen Mitteln wehren.
Freddy Gasser. Die EU und der Europarat sind alarmiert. Albanien findet aus seiner politischen Dauerkrise nicht heraus. Die Sozialisten, die die Wahl bereits im letzten Juni verloren hatten, boykottieren das Parlament. Sie beharren auf einer Nachzählung, obwohl die Wahlbeobachter der OSZE die Wahlen als knapp genügend beurteilten. Die Demokraten, die regieren, schließen eine Nachprüfung kategorisch aus. Ein Kompromiss scheint ausgeschlossen, Albanien ist blockiert. Deshalb reiste heute eine Vermittlerdelegation des Europarats nach Tirana. Walter Müller.
Nach einem dringlichen Treffen letzten Mittwoch warnten die EU-Staaten Tiranas Politiker klar und deutlich. Sollten sie sich nicht endlich zusammenreißen, könnten sie einen EU-Beitritt gleich vergessen. Wohl stellte Albanien noch vor den Wahlen im letzten Juni einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft, danach aber ging alles bergab. Die regierenden Demokraten unter Ministerpräsident Sali Berisha und die oppositionellen Sozialisten unter Tiranas Bürgermeister Edi Rama beschimpfen einander aufs Gröbste. Das politische Klima sei extrem angespannt, sagte Remzi Lani, der Leiter des Medieninstitutes in Tirana.
The political situation in Albania is very polarized, very tense.
Der Streit destabilisiere das ganze Land.
The public discourse is quite nervous and quite harsh, I can say.
Die Sozialisten glauben zu wissen, dass die Wahlen in mindestens drei Bezirken manipuliert wurden und verlangen eine Nachzählung. Kommt nicht in Frage, kontert Albaniens starker Mann, der 66-jährige Sali Berisha. Mit dem Wahlsieg sicherte er sich eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident. Berisha argumentiert, sowohl die internationalen Wahlbeobachter wie auch das Verfassungsgericht hätten das Wahlergebnis abgesegnet. Die neu gewählte sozialistische Parlamentarierin Eglantina Germini sieht das anders. In einem demokratischen Staat müssten alle Kriterien für freie und faire Wahlen erfüllt werden und nicht nur einige, sagt die ehemalige Leiterin des Frauenzentrums in Tirana.
We cannot say that some standards were fulfilled, some not. The elections were better than before, but not as good as they should be.
Die Sozialistische Partei kämpfe nicht nur für eine Nachzählung, sondern für ein besseres Wahlgesetz und einen transparenten Wahlprozess. Nur so könne verhindert werden, dass die nächsten Wahlen wieder zum Desaster würden, betont Eglantina Cermeni. Wohl hat Albaniens Staatspräsident Bamir Topi die Kontrahenten an einen runden Tisch gerufen, bisher jedoch ohne Ergebnis. Denn auf dem Balkan und insbesondere in Albanien gilt ein Kompromiss als Eingeständnis der Schwäche. Und in Albanien sei der Wahlverlierer abgeschrieben, stellt der Schweizer Europarat-Parlamentarier Andi Gross fest. Das sei völlig falsch. Gross ist Fraktionspräsident der Sozialdemokraten im Europarat und reiste heute ebenfalls mit der Vermittlerdelegation nach Tirana.
Wenn man eine Wahl gewinnt, dann ist der andere praktisch tot. Demokratie heißt Teilen der Macht, Verständigung um das Richtige, dass man auch den anderen braucht, um der Wahrheit näher zu kommen. Das sind alles demokratische Kulturelemente, die in Albanien vielen immer noch sehr, sehr fremd sind.
Demokratische Grundsätze sind in Albanien vielen fremd, da die gesamte politische Elite noch immer stark vom Denken der stalinistischen Vergangenheit geprägt ist. In der Überzeugung, dass eine Lösung nur im Parlament zu finden ist, wird die Delegation des Europarates nun versuchen, die albanischen Konfliktparteien von der Nützlichkeit eines Kompromisses zu überzeugen. Die Zeit drängt. Wenn die Sozialisten bis zum 6. März nicht ihre Arbeit im Parlament aufnehmen, verfallen ihre Mandate. Danach würde Chaos ausbrechen. Davon aber hatte Albanien bereits genug.
Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Endlich einmal ein Hoffnungsschimmer in Darfur. Die sudanesische Regierung hat mit der stärksten Rebellengruppe einen Waffenstillstand geschlossen. Das gab Sudans Präsident Omar al-Bashir gestern bekannt. Zum Abkommen gehören auch eine Amnestie für gefangene Rebellen sowie Abmachungen über Friedensverhandlungen. Diese sollen kommende Woche beginnen. Afrika-Korrespondent Rudi Küng mit den Einzelheiten.
Sudans Regime und die machtvolle Darfur-Rebellengruppe Justice and Equality Movement, JEM, lassen ab sofort die Waffen schweigen. Präsident al-Bashir wird darüber hinaus die Todesstrafen von rund 100 JEM-Kämpfern aufheben und einen Drittel von ihnen sofort freilassen. Die JEM-Milizen wurden bei einem Vorstoß bis in die Hauptstadt Khartoum vor anderthalb Jahren gefangen genommen und verurteilt. Von noch größerer Tragweite dürfte die Übereinkunft sein, nächste Woche in Doha über die Kernpunkte des Darfur-Konfliktes verhandeln zu wollen, wie JEM-Unterhändler Ahmed Tugut im Afrikadienst der BBC erklärte.
Issues relating to power sharing and wealth sharing and security arrangements, as well as issues relating to land.
Es gehe um die Teilung der Macht und der Ressourcen, um Land, um die Sicherheit der Darfur-Bevölkerung und die Frage, was mit den Vertriebenen geschehen solle.
IDPs and refugees, but we are going to discuss these issues in details in Doha next week.
Das Abkommen wurde in Tschads Kapitale in N'Djamena und im Beisein des tschadischen Präsidenten Idriss Deby ausgehandelt und kann folglich als Frucht des Neuanfangs gesehen werden, den Sudans Präsident al-Bashir mit seinem vormaligen Gegner gemacht hat. Al-Bashir scheint die Last der schweren Probleme mindern zu wollen, mit denen er konfrontiert ist. Der erdölreiche Südsudan droht sich in weniger als einem Jahr vom Norden abzuspalten und im kommenden April sind Wahlen angesetzt. Wahlkampf also mag mitspielen beim JEM-Abkommen. Das Image eines Friedensmachers kann al-Bashirs Wiederwahl, die er anstrebt, förderlich sein. Doch die Wahlen werden von der JEM in Frage gestellt.
The issue of the election itself needs to be discussed in the coming talks in Doha.
Solange in Darfur nicht Friede herrsche, könne die Bevölkerung dort ihren Willen nicht wirklich zum Ausdruck bringen, meint Ahmed Tugut von JEM. Es ist also noch verfrüht, von Frieden in Darfur zu sprechen. Friedensverhandlungen sind angesagt, an denen aber die zweite größere Rebellengruppe, Sudan Liberation Movement, sowie weitere Splittergruppen nicht teilnehmen. Und es fehlt auch noch immer an Vertrauen, wie Ahmed Tugut sagt.
There is a lack of trust between the parties, but we don't have any other.
Es bleibe JEM nichts anderes, als mittels des Abkommens festzustellen, ob die Regierung bereit sei, den Darfur-Konflikt durch Verhandlungen zu lösen. Bisher ist dies nicht gelungen. Vielleicht aber ist Sudans Präsident al-Bashir jetzt friedenswilliger, da er seine Machtposition sichern muss.
Und mehr zum Thema hat unsere Online-Redaktion zusammengestellt. Deres.ch führt zum Dossier dort. Simon Ammann hebt nicht nur ab, er bleibt auch oben. Zweimal Doppel-Olympiasieger, das macht ihn zum erfolgreichsten olympischen Skispringer aller Zeiten und auch zum erfolgreichsten Schweizer Olympiateilnehmer der Geschichte. Reto Held schaut auf die Karriere eines Ausnahmetalents.
Das erste Mal wird Simon Ammann in der Schweiz so richtig wahrgenommen, als er das erste Mal durchstand.
The Olympic Champion and Gold Medalist representing Switzerland, Simon Ammann.
Simon Ammann gewinnt an den Olympischen Spielen in Salt Lake City vor 8 Jahren nicht nur auf der kleinen, sondern auch auf der großen Schanze.
Ah nein, vor allem die zweite jetzt schon. Das ist ja, ich weiß auch nicht, ich zittere voll und das kommt gar nicht richtig hier. Aber dass ich das nochmal geschafft habe, ich bin hier oben gesehen, habe genau gewusst, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, wirklich.
Simon Ammann ist da erst 21-jährig, direkt und offen und wird deshalb schnell zum Liebling. Auch in amerikanischen Medien.
My best jump, I was so. Ah, it's incredible, gold medal, yeah!
Der amerikanische Reporter meint auf diese Aussagen, er habe nicht genau verstanden, was Simon Ammann gemeint habe, aber er habe jedes Wort geliebt.
Well, Len, I don't know exactly what he said, but I loved every word of it.
Auftritte in der berühmten Talksendung von David Letterman folgen. Simon Ammann wird häufig mit Harry Potter verglichen, dem Zauberlehrling. Und Simon Ammann lernt tatsächlich dazu. Nach dieser Traumsaison, die bereits vor den Olympischen Spielen mit Podestplätzen begonnen hatte, kommen harte Zeiten. Zum Start der kommenden Saison wird der Doppel-Olympiasieger 37., dann 40. Die guten Resultate bleiben über 4 Jahre fast völlig aus. An den Olympischen Spielen in Turin 2006 wird er 38. und 15. Simon Ammann ist zwar noch immer Skispringer, allerdings keiner mehr, der zaubert und jubelt, sondern eher einer, der sich über seinen Rücktritt Gedanken machen muss.
Das ist sicher ein Gefühl, das einem könnte überkommen. Und mich hat das zum Glück nie getroffen. Ich war zwar sehr enttäuscht, aber das Skispringen, das passt extrem gut zu mir.
Was er ab 2006 wieder regelmäßig unter Beweis stellt. Ammann ist wieder zurück in der Weltspitze, wird 2007 Weltmeister, in der übernächsten Saison Zweiter im Gesamtweltcup und startet jetzt als Doppel-Olympiasieger erneut durch. Eine schier unglaubliche Leistung.
Ja, ich glaube, es ist nicht der Zeitpunkt, um sich wirklich alles bewusst zu sein. Ich habe versucht, den Moment jetzt an der Zeremonie zu geniessen. Ich habe das letzte Mal gesungen, damals habe ich es einfach für mich genossen. Und es ist ja vielleicht auch das letzte Mal, wo ich das so machen kann.
Wobei zwei Ziele für die nächsten Jahre bleiben. Simon Ammann will Gesamtweltcup-Sieger werden. In dieser Saison sieht es dafür gut aus. Vier Springen vor Schluss ist er Leader. Und Simon Ammann will die Vierschanzentournee gewinnen. Erst dann ist sein Weg vom Zauberlehrling zum Überflieger endgültig abgeschlossen.
Einen Besuch der besonderen Art erhalten viele Anfang und Ende der Heizperiode. Sie müssen dann bei sich zu Hause besonders leise sein, denn er braucht Ruhe, wenn er vor dem schwarzen Kasten sitzt, an den Saiten schraubt und sich durch die Klaviatur hinaufarbeitet. Klavierstimmer brauchen schon ein feines Gehör. Erst recht, wenn die Auftraggeber Klavierstars wie Alfred Brendl oder Lang Lang heißen und ihren Flügel vor einem Konzert perfektioniert haben wollen. Neben höchstem technischen Know-how und Geduld braucht es ebenso viel Fingerspitzengefühl. Über die Arbeit eines Klaviertechnikers der Spitzenliga ist nun ein Dokumentarfilm gedreht worden. Demnächst kommt er in unsere Kinos. Gabriela Keggi hat sich Pianomania auf der Suche nach dem perfekten Klang schon angesehen.
So kennen wir sie, die Arbeit des Klavierstimmers. Für Stefan Knüpfer, Cheftechniker der Steinway-Flügel in Österreich, ist das der kleinste und wohl auch der einfachste Teil seiner Arbeit. Wenn er nämlich mal vor einem dieser Deluxe-Instrumente sitzt, meist in einem leeren Konzertsaal, ist die größte Hektik vorüber, sind fast alle Probleme gelöst und er kann dem Instrument einfach nur mehr den allerletzten Stimmschliff geben. Die meiste Zeit aber verbringt Stefan Knüpfer mit Spitzenpianisten wie Alfred Brendel, Lang Lang oder Pierre-Laurent Aimard, die er bei ihren Auftritten in ganz Österreich betreut und für die er jeden Klangwunsch umzusetzen versucht. Ich brauche mehr Magie, ist zum Beispiel eine Bitte an Knüpfer, oder der Ton atmet nicht. Oder aber die Worte fehlen ganz und die Klangbeschreibung wird einfach mit einer großen, runden Armbewegung beschrieben. So bitte soll der Flügel klingen. Erstaunlich, wie präzis die Vorstellung der Pianisten ist, wie untrügbar ihr Ohr und wie doch das Naheliegendste dafür, die Sprache, fehlt.
Da habe ich das Gefühl, da ist schon etwas da.
Die beiden Dokumentarfilmemacher Robert Zibis und Lilian Frank haben den Flügeltechniker und Klangkünstler Stefan Knüpfer über 2 Jahre mit einem Kamerateam begleitet, haben ihn beobachtet, wie er hochkonzentriert seine Arbeit macht, wie er nachts in letzter Minute Hämmer verleimt und sie in den ausgeweiteten Flügel wieder einbaut und wie er komplizierteste Künstleranweisungen entgegennimmt, Lösungen sucht und sie auch findet. Immer angetrieben von der Suche nach dem perfekten Klang, der notabene für jeden Pianisten ein anderer ist. Brendel zum Beispiel will ihn in Farbe und Dynamik ausgeglichen haben, von oben bis unten. Lang Lang sucht den klaren Ton mit einem perfekten Abgang, während Pierre-Laurent Aimard den runden Klang haben möchte. Für Bach jedenfalls.
Es geht nicht darum, dass der runder wird, der Ton, oder soll er runder sein?
Ich glaube schon. Ja?
Die Aufnahme von Bachs Kunst der Fuge mit Pierre-Laurent Aimard geht wie ein roter Faden durch den Film hindurch. 2 Jahre vor den Aufnahmen findet ein erster Kontakt statt. Aimard wählt einen Flügel aus, versucht sich mit seinen Klangvorstellungen verständlich zu machen und Stefan Knüpfer macht sich an die Arbeit. Auch Hämmern, Nageln, Schleifen und Schaben gehört dazu. Und immer wieder hören, horchen, lauschen, wie sich der Klang verändert. Aimard ist glücklich über die Entwicklung. Kurz vor der Aufnahme dann wird Steinway 109, Flügel haben keine Namen, sondern Nummern, wird dieser 109er verkauft. Da nimmt der sonst ruhige Film eine dramatische Wendung. Der Pianist muss sich auf ein neues Instrument einlassen. Jetzt Steinway 245 und Knüpfer sitzt nächtelang im Konzerthaus, um das Instrument schließlich doch noch bachtauglich zu machen. Das ist am Schluss herausgekommen. Pierre-Laurent Aimard spielt Bachs Kunst der Fuge. Und wenn der Flügel bisweilen den Duft eines Cembalos verströmt oder wie ein Klavichord klingt oder an eine Orgel denken lässt, dann war das Stefan Knüpfer, der die Vorstellung des Künstlers konkretisiert hat. 90 Minuten lang lernt man diese abgehobene Musiksprache kennen und versucht, sich Vorstellungen zu machen, was ein kerniger Ton, was ein fahler Klang oder ein runder Akkord wohl sein könnte. Trotzdem hat der Film etwas beruhigend Bodenständiges. Denn bevor man mit den schönsten Klängen in höhere Sphären abheben kann, wird von jedem Instrument sehr viel Körperarbeit gefordert. Wiegt es doch ein paar hundert Kilo und kann nicht mit schönen Worten, sondern muss mit Stichel, Säge, Feile und Fräse bearbeitet werden.
Das war Musikredaktorin Gabriela Keggi, die die Worte zum Film gefunden hat. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.